gleich geht's los mit On the Way to New Work. Hier kommt die ganz kurze Werbepause. Unser Partner in diesem Werbeslot ist die Firma Fidelity mit einem neuen Produkt, Fidelity Wealth Expert. Das ist folgendes. Ihr könnt über einen Online-Fragebogen eure Risikobereitschaft, eure Anlageziele, die finanzielle Situation ermitteln lassen und bekommt dann von Fidelity Wealth Expert einen unverbindlichen Anlagevorschlag für ein Portfolio. Das Besondere daran ist, anders als bei anderen Robo-Advisern, hat Fidelity ja einen weltweiten Zugang zu unabhängigen Investment-Experten. Und damit gibt es dort Menschen, die dann eben aktiv auf Schwankungen, auf Veränderungen am Markt und so weiter reagieren und euch damit eben den Zugang zu einem Investment-Tool, einer Investmentlandschaft bieten, die sonst Profis vorbehalten ist. Das Ganze findet ihr unter der Adresse wealthexpert.fidelity.de und mit einem Vermögensverwalter, der über 368 Milliarden Euro Kapital weltweit verwaltet, habt ihr dann Zugang eben zu einem Portfolio, was normalerweise Profis zu sehr günstigen Konditionen, in dem Fall auch noch normalerweise nur erreichen. Also, schaut mal auf die Seite wealthexpert.fidelity.de und viel Spaß beim aktiven Managen eures Portfolios mit Hilfe der Profis von Fidelity. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Michael Trautmann, live aus einem kleinen Inselchen im Mittelmeer.
Und Christoph Magnussen, live aus dem OMR-Studio. Michael ist eigentlich im Urlaub, eigentlich. Und ich bin spontan die Straße runtergefahren und habe gesagt, wisst ihr was, wir machen einen Behind-the-Scenes-Podcast. Die Wahrheit über On the Way to New Work. Und wir sitzen hier beim Bier mit Consti und Vincent.
Jungs, wie cool ist das denn?
Ihr müsst euch selbst komplett vorstellen. Und die ganze normale Geschichte, die ihr immer macht, wer seid ihr und wie seid ihr das geworden, wer ihr heute seid und warum überhaupt und das Ganze in 20-30 Sätzen.
Pfui, okay. Vincent, mal, das machst du mal.
Ja gut, dann fange ich mal an. Also ich bin Vincent, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei OMR. Damals gab es die schöne Stellenausschreibung Business Development Podcast und damit ging die ganze Podcast-Geschichte bei OMR los. Damals gab es den OMR-Podcast als einzigen Podcast ohne weitere Formate, ohne Vermarktung. Und im Laufe der Jahre sind einige Projekte dazugekommen. Mittlerweile sind wir 10 Leute bei Podstars, die dort arbeiten, werden Ende des Jahres ungefähr 30 Produktionen haben, mehr als 30 Formate in der Vermarktung. Dazu gehören noch ein paar andere Sachen drumherum. Das ist so alles, was denn unter dem jetzigen Namen Podstars läuft, ist dann zusammen mit Konstantin mein Verantwortungsbereich sozusagen und worunter natürlich auch als eines unserer Prestigeprojekte und auch eines der ersten Projekte On the Way to New York natürlich gehört, worauf wir sehr, sehr stolz sind.
Ja. Genau, also ist ja tatsächlich relativ schnell dazu gekommen nach dem OMR-Podcast als eins der auf jeden Fall wichtigsten Business-Formate, die wir im Portfolio haben. Also ich stelle mir auch einfach nochmal ganz kurz vor. Ich bin Consti, bin ein ganz kurz hinter Vincent zu Podstars gekommen. Und wir kümmern uns zusammen um alles, was mit Podcast zu tun hat bei OMR.
Geil, wir müssen die Wahrheit jetzt erzählen, Vincent. Wie war damals das erste Meeting und wie sind wir da reingestolpert?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Das war natürlich bei Think im Office, bei Michaels, einer seiner vielen Beteiligungen oder Firmen oder überall, wo er so mitarbeitet. Und es gab die grobe Idee, dass ihr ein Buch schreiben wolltet.
Das wollten wir.
Ja. Und die erste Ausgabe liegt ja schon bei mir im Bücherregal. Ich habe es sehr gerne gelesen.
Und, du Sau.
Nee, also genau, die Idee gab es und ihr wollt einen Podcast dazu machen. Und ihr hattet glücklicherweise schon mitbekommen, dass Consti und ich da im OMR-Team ein bisschen uns mit Podcast beschäftigt haben und wolltet mal fragen, wie man denn sowas machen könnte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und mal überlegt, was wir in dem Bereich so machen können. Und daraus ist, glaube ich, echt ein sehr gutes Format entstanden.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja, danke, ist genau richtig. Einen Schritt zurückgehen. Wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, sich auf eine Stelle für Podcasts zu bewerben, als ja Podcast gerade erstmal so losging? Also hattet ihr Bezug dazu, zu dem Thema? Was ist die Story before Podcast? Ihr habt jetzt eben beide so, also, süß weggeschwiegen. Das geht bei uns gar nicht.
Ich sehe ja gerade Vincents Blick und ich glaube, er sagt, er kam nicht schnell genug wieder weg oder sowas. Also
meine berufliche Historie davor ist, hat nichts mit Podcast zu tun, hat nichts mit Radio zu tun, hat nichts mit Audio zu tun. Ich war ja eigentlich Profi-Basketballer in der zweiten Liga in Deutschland, also nicht nichts Großes, aber hat natürlich schon viel meiner Zeit und meines Lebens davor beansprucht. Und ich fand immer aber schon alle digitalen Themen spannend und habe mich da mit immer sehr privat sehr, sehr eng beschäftigt und habe deswegen sehr gerne schon Podcasts gehört und hatte auch schon mal von OMR gehört und habe mich tatsächlich auf der Online-Marketing-Jobs.de, unserer eigenen hauseigenen Jobbörse, umgeguckt nach Jobs und da war die Stelle ausgeschrieben und dachte, auch so ein bisschen, ja, mit der Ahnungslosigkeit und Spontanität und Zufall, wie das dann alles zusammenkommt, lass uns doch mal, dachte ich mir, ich bewerbe mich einfach mal und schau mal, wo es hinführt. Philipp hatte mir nicht viele Fragen zum Bereich Audio und Marketing gestellt, ehrlicherweise. Wir haben viel über Podcast und Basketball gesprochen und so bin ich bei OMR gelandet.
Sehr cool.
Ja. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders, ein bisschen, also ich kann jetzt keine Profisportlerkarriere aufweisen. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich mit Sport generell, also ich gucke es gerne, aber das war es dann auch. Ich bin tatsächlich direkt nach der Uni zu OMR gekommen. Ich habe hier an der Hamburg Media School Medienmanagement studiert und die Connection zwischen OMR und der HMS besteht schon lange. Deswegen gab es da immer ja sozusagen eine Connection, von der ich dann profitieren konnte. Mir wurden ein paar mehr Fragen zu Marketing und Audio gestellt und welche Podcasts ich dann so höre. Anscheinend konnte ich das einigermaßen okay beantworten.
Ja. Das Bewerbungsgespräch musste ich ja auch führen und das da bin ich natürlich schon tough gewesen relativ.
Ja, total, ja.
Ja, ganz geil. Und die, wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen so auch über den Alltag reden und das, wie es wirklich bei uns aussieht. Also vielleicht für diejenigen, die sich das nicht vorstellen können, wir leben alle eigentlich in einer WhatsApp-Gruppe und zwar 24/7. Also Michael und ich ignorieren ja Wochenenden, Feiertage, Urlaube oder sonstige Ausnahmeregelungen. Und ich muss jetzt einfach mal hier die Lanze brechen, wir sind auch ziemlich ätzend ab und zu. Also danke, dass ihr das so mit uns mitmacht und ertragt.
Stell dir mal vor, wir haben für jeden Podcast so eine WhatsApp-Gruppe.
Also wir sind natürlich perfekt organisiert mit der Cloud und so. Ich bin dann auch noch, was das betrifft, ziemlich ätzend. Also das heißt, ihr müsst schon echt einiges mitmachen. Aber vielleicht mal ein bisschen so zum Hintergrund. Wie haltet ihr diese Fäden zusammen? Also bei uns ist ja echt so, wir rennen gefühlt alle durch die Gegend. Ich glaube, wie viele Leute sind wir in der Gruppe? 10 oder sowas? Und koordinieren dann, wann ist eine Folge? Wie wird eine Reihenfolge geändert? Gibt es eine neue Werbung und so weiter? Da passiert ja schon recht viel.
Ja, also wir haben über die Jahre, glaube ich, eine ganz gute Organisationsstruktur aufgebaut, einmal auf On the Way to New Work bezogen, aber auch über unser komplettes Portfolio. Und da spielt die Google Cloud tatsächlich eine große Rolle, einfach da ein gepflegtes Ordnersystem zu haben, gepflegte Listen zu haben, um direkt zu wissen, was ist jetzt nächste Woche dran, fehlt gerade eine Folge, müssen wir noch was nachproduzieren, fehlt noch ein Intro, da gibt es verschiedene Checklisten, da natürlich, wie du gesagt hast, bist du da sehr hartnäckig hinter solche Google-Listen. Aber dadurch haben wir auch eine Menge gelernt. Und das ist aber auch absolut notwendig in so einer Kooperation, wo du sagst, da sind echt viele verschiedene Beteiligten dabei, das auch sauber zu pflegen. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die wir für andere Produktionen übernommen haben, ne? Und auch übernehmen, zukünftig sozusagen. Und auch dann teilweise die anderen Beteiligten da auch ein bisschen schulen müssen, dass sie damit auch umgehen können.
Wir machen es ja bisher so bei uns, also Michael schreibt die Post, Michael auch danke dafür, so konsequent immer die Posts so vorbereiten, pünktlich, also die ganze Folge durchhören, Zitate rausschreiben, Zusammenfassung schreiben, dann kommt ein Bild mit dazu, ich spreche meistens die Werbung ein, das wird noch gemastert, das ist super aufwendig, teilweise, wir können, wenn wir wollen, also ich glaube, das interessiert einige Leute, auch nochmal über Audiotechnik reden, eine lange Reise, so, und der Ablauf, so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist schon aufwendig. Das ist jetzt nicht einfach so, du machst ein iPhone an und legst los. Ja. Wie, ich sag mal so, wenn man jetzt über die ganzen Podcasts schaut, wo ihr sagen würdet, okay, was ist eigentlich das Beste, wie sollte man es ideal machen, was sollte man alles beachten, wenn wir da mal reingehen?
Also ich glaube, das kommt total auf den Podcast an und das ist bei unseren ganzen Formaten, die wir entweder mitproduzieren oder auch nur vermarkten oder tatsächlich Auftragsproduzenten sind, total unterschiedlich. Also bei den einen bekommen wir eben irgendwie Rohfiles, so wie bei euch. Das heißt, ihr nehmt ja meistens euer Format irgendwo auf der Welt, meistens seid ihr ja viel unterwegs und habt sozusagen ein Setup, was ihr überall mit hinnehmen könnt. Andere nehmen hier bei uns im Studio auf oder wir fahren dahin. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten und dementsprechend verändert sich sozusagen auch, wie wir mit den Produktionen dann umgehen müssen und was für ein Aufwand da drin steckt. Ne? Bei vielen Produktionen sind wir natürlich auch irgendwie konzeptionell beteiligt, sage ich mal. Bei euch läuft das ja alles unabhängig und wir machen sozusagen eigentlich die Postproduktion und die Distribution, dann also tatsächlich das, ja, ich sag mal, vereinfacht Online-Stellen auf den verschiedenen Kanälen, das alles rechtzeitig meistens rechtzeitig bei Spotify, Apple Podcast und so weiter erscheint.
99%.
Ja, ich glaube, wir lachen deswegen, weil jetzt genau letzte Woche eine Folge später war Michael so, das ist das erste Mal in 2 Jahren. Das meine ich mit, wir sind da manchmal ätzend. Aber ja,
okay. Ja, nee, aber das ist ja auch richtig. Also bis jetzt haben wir es eigentlich immer ganz gut geschafft, dass der Podcast immer montags und freitags online gegangen ist. Ja, aber also was ich sagen will, es kommt total auf die Produktion an, wie viel Aufwand wir da mit haben, ja.
Michael, du schießt dazwischen, ne? Also wir hören dich wunderbar und wenn du das Gefühl hast, du willst reingrätschen an irgendeiner Stelle.
Ich schlafe auch nicht ein.
Das ist, glaube ich, die erste Folge, die wir bei Telefon aufnehmen.
Ich habe vielleicht, bevor wir noch weiter ins Detail gehen, nochmal so einen Grundsatz, einmal nochmal so einen Rückschritt. Was glaubt ihr eigentlich, ist die Faszination vom Podcast? Warum geht das so ab? Warum macht jeder einen Podcast? Warum hören so viele Menschen einen Podcast? Warum gibt es so viel Feedback von Menschen, die Podcasts hören? Warum konzentrieren sich Menschen so lange auf einen Podcast? Wenn ich mir überlege, durchschnittliche Blickdauer auf irgendeinen Instagram-Post oder Facebook-Post, mikroskopisch klein und beim Podcast bleiben die Menschen dran. Was ist der Grund dafür, für die Faszination? Was glaubt ihr?
Also ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Also der Medienkonsum an sich steigt an. Podcasts sind mittlerweile sehr, sehr einfach verfügbar. Jeder hat sein Smartphone wirklich immer dabei. Das war vor 5 Jahren noch anders. Jeder hat immer mehr Datenvolumen auf sein Handy, also kann unterwegs streamen. Es gibt WLAN-Schnittstellen überall, kann dort streamen, hat seine Kopfhörer dabei. Also diese Verfügbarkeit ist da sehr, sehr leicht. Es gibt einfach sehr, sehr gute Formate, bei denen man sich weiterbilden kann und sie füllen damit auch so ein bisschen eine Lücke, die du unterwegs sonst, gerade wenn du das ja dieses Hauptnutzungsszenario beim Commuten, beim Unterwegssein, die davor noch nicht gefüllt war. Ne? Und auch zu Hause, wenn man, was auch ein sehr verbreitetes Nutzungsszenario ist, zu Hause bei der Hausarbeit, ob das nun Bügeln oder Kochen ist, dabei hören sehr viele Podcasts und dabei kannst du halt nicht so gut einen Film nebenher gucken. Dieses Nutzungsszenario wird dabei erfüllt und gewissermaßen, ja, es ist ein azyklischer Trend, weil der Medienkonsum an sich auf anderen Plattformen eher kürzer wird. Und man nur ja, wenige Minuten oder Sekunden bei Instagram in der App ist. Und ich glaube, auch eine große deutsche Tageszeitung würde sich freuen, wenn man da irgendwie 40 Minuten sich mit deren Content beschäftigt. Also das ist für Podcasts schon sehr, sehr besonders. Aber das zeigt uns auch, dass ja, dieser Need nach solchen Infos schon weiterhin da ist. Und wenn er halt so verbunden ist mit gutem Content und auch mit Personality. Also diese Personality hinter dem Podcast ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein Medium, was sehr Personality-driven ist. Und wenn man da eine gute Connection zu dem Podcast-Host aufbaut, dann möchte man den auch sehr gerne zuhören und auch jede Woche zuhören. Ne? Also das kann man dann zum Beispiel so auf On the Way to New Work übertragen, mit was ihr jetzt in den letzten Jahren da dort geschaffen habt. Ist halt eine sehr treue Zuhörerschaft. Und das zeigt aber auch, dass sie euch in irgendeiner Art und Weise sympathisch finden müssen, sonst würden sie euch nicht so häufig zuhören und euren Content sehr wertschätzen müssen. Und das, genau, kann man für euch übertragen, aber es gilt halt auch für den Großteil der anderen Podcasts, weil in den meisten Podcasts ist der Host oder die Hosts spielen da eine sehr, sehr große Rolle.
Mhm. Ich glaube, was dazu kommt auch noch, ist vor allem am Beispiel Spotify zu sehen. Also ich glaube, dass zukünftig noch viel mehr Leute da Podcasts hören wollen oder ich sag mal Audio on Demand hören wollen, wo sie eben auch Musik hören, nämlich in einer Plattform. Und das ist Spotify im Moment gerade. Und man sieht es auch irgendwie, Spotify ist überall auf dem Vormarsch, insbesondere was Podcasts angeht. Und ich glaube, bei euren Zahlen kann man es auch so langsam sehen. Es verteilt sich so langsam, also ein Stück weg von Apple Podcasts, was immer die dominierende Plattform war, hin zu Spotify. Ich glaube, wir sind da tatsächlich schon so fast bei 50-50, was die Hörer angeht. Wow. Und ich glaube, da, das ist auch einfach ein Treiber, ne? Dass diese Plattform so sehr auf das Medium Podcast setzt.
Mhm. Krass, was natürlich für mich
als die
Sorry, jetzt natürlich der typische Effekt, wenn wir uns nicht in die Augen gucken können, sonst passiert uns dann nicht so oft, dass wir uns über den Mund reden. Sorry. Was mich natürlich als jemand mit einer langen Historie in der Werbung besonders fasziniert, ist auch, wie Podcast als Werbemedium funktioniert. Ne? Also es fängt an bei gar nicht, also nicht als gewollt Werbung. Wir haben einen Gast, der irgendwie ein bestimmtes Produkt hat, eine Dienstleistung, ein Persönlichkeitsseminar, ein Buch geschrieben hat und so weiter. Wie viele Menschen sich mit den Inhalten danach dann auch auseinandersetzen. Ne? Wir haben also bei uns Gäste gehabt, die danach einen Großteil ihrer Teilnehmerzahl auf Konferenzen, auf Seminaren, auf Weiterbildungsgeschichten, ich will jetzt keinen Namen nennen, unserem Podcast verdanken. Also obwohl sie gar nicht Werbung bei uns geschaltet haben. Und wir haben natürlich auch dann die nativ eingesprochene Werbung, wo wir auch ja, hören, dass es ganz gut funktioniert und insgesamt die Kategorie ja gut funktioniert. Ich habe von Philipp Westermeier mal irgendwann gehört, dass bis zu 50% der Hörerinnen und Hörer einer Folge dann auf der Webseite landen des Werbungtreibenden, was ich gigantisch finde. Und mir würde im Moment kein anderes Werbemittel einfallen, was so krass funktioniert. Habt ihr dafür eine Erklärung?
Also im Endeffekt sind es die, würde ich sagen, fast die ähnlichen Faktoren, die ich gerade so für den Trend fast beschrieben habe. Also die Hörer setzen sich einfach sehr, sehr genau mit dem Content auseinander und mit den Hosts oder mit der Personality dahinter auseinander. Und wenn sie sich sehr lange mit dem Content beschäftigen, dann ist es auch naheliegend, dass sie sich danach nochmal mit dem Gast oder mit dem Thema beschäftigen. Ne? Und das merkt ihr mit euren Gästen, dass sie danach Rückmeldung bekommen, neue Anmeldungen für ihre Workshops bekommen oder ihre Bücher sich besser verkaufen. Das bekommen wir beim OMR-Podcast auch relativ extrem. Da war mal einer hier, der hatte danach von den Marketingchefs von Edeka, Rewe und allen großen FMCG-Lern plötzlich im Postfach, weil das so ein bisschen sein Thema war. Und das war für uns schon interessant zu sehen, weil wir dann wussten, die hören wohl auch anscheinend auch alle wirklich bei uns zu, die Marketing-Entscheider.
Wahnsinn.
Genau, in der Vermarktung ist es so, diese enge Verbindung zu dem Host macht den Podcaster so gewissermaßen zum Influencer. Und wenn er ein Produkt ehrlich empfiehlt und sagt, hey, das finde ich wirklich gut, schau dich das mal an. Und dabei ist es halt nicht so fertig gescriptet und gekünstelt, sondern es ist einfach eine ehrliche Empfehlung. Dann ist es für den Hörer auch irgendwie nachvollziehbar. Es wird nicht als so störend empfunden. Da gibt es mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Studien zu. Und ich glaube, dann ist es in eine Werbung in einem hochwertigen Kontext auch nochmal hochwertiger für den Hörer wahrnehmbar und natürlich damit auch hochwertiger für den Advertiser. Und das steigert dann auf allen Seiten sozusagen die Effektivität.
Genau, und ich glaube vor allem in B2B-Formaten, sage ich mal, oder in Formaten mit einer B2B-Zielgruppe, kann das natürlich total interessant sein für Advertiser, weil, wenn man ehrlich ist, ist das Invest für eine native Podcast-Werbung im Moment ja noch nicht so hoch. Und gleichzeitig kann bei Produkten oder Services, die im B2B-Bereich angeboten werden oder beworben werden in solchen Formaten, ein Lead natürlich schon dazu führen, dass man das Invest locker wieder raus hat. Ne? Also es ist natürlich auch sehr spannend auf jeden Fall. Gerade die Business-Formate merken wir auch tatsächlich in der Nachfrage stark.
Und man sollte dazu wissen, ich ignoriere gerne mal das Briefing, wenn die Werbung reinkommt. Aber wie du gerade sagtest, eigentlich ist das sogar ganz okay. Also manchmal lese ich es durch und sage, nee, Moment, ich lese mir das jetzt mal neu ein oder guck mal. Also wir sprechen schon viel, wenn so ein Briefing reinflattert. Also das ist selten jetzt einfach irgendwie was runtererzählt, sondern das muss dann halt irgendwie passen. Wir haben uns da ganz gut eingegroovt, aber geht schon manchmal hin und her.
Ja, was ich sehr cool fand, Christoph, was du neulich gemacht hast, dieses Apinio damals, ne, dieses Startup, wo ich beteiligt bin, die ja mit dem Promise rausgehen, bei uns kriegst du eine Tausender-Umfrage in 10 Minuten. Ne? Also du gibst quasi einen Fragebogen ein, drückst auf Los und 10 Minuten später hast du die 1000 Antworten, das waren 1000 mal 10 Antworten. Und da hast du ja quasi einen Test gemacht. Ne? Du hast quasi den angeteased, den Spot und das erklärt. Und das probiere ich gleich mal aus. Das ist natürlich auch super, wenn du so dann interaktiv mit so einem Format umgehst. Ne? Also ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit einfach so hoch war.
War genau in der Situation.
Ja, das war super. Ich war ganz begeistert. Und die Aufmerksamkeit ist einfach so hoch beim Podcast. Ich merke das ja selber, wenn ich irgendwie einen Podcast höre, der mir wichtig ist, gerade ein B2B-Podcast, drück auf Pause, ich spule zurück, höre es mir nochmal an, schreibe mir Sachen raus, weil ich auch merke, dass ich eigentlich sehr, sehr gut über meine Ohren lernen kann. Das ist ganz interessant, das ist so eine Entwicklung. Ich habe, als damals gab es ja, als Hörbücher aufkamen, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich konnte mich beim Lesen wirklich stundenlang konzentrieren. Hörbuch bin ich sofort immer rausgekommen. Aber übers Podcasten müsste ich einfach den Versuch mit dem Hörbuch nochmal machen, weil ich glaube, es ist auch so eine Kontrareaktion, dass wir jetzt alle so auf diese Mäusebildschirme geeicht sind und den krummen Rücken, dass ja eigentlich unser Unterbewusstsein keinen Bock mehr darauf hat und dieses Podcasten als so eine Befreiung empfindet und irgendwie denkt, ach, endlich mal wieder gerade gehen, nirgendwo hingucken müssen und einfach zuhören und sich freuen über guten Inhalt.
Wenn jetzt jemand heute anfangen möchte und sagt, ich will einen Podcast aufnehmen, was sind die ersten Fragen, die ihr stellt? Angenommen, ihr sitzt hier beim Bier mit einem Kollegen und er sagt, ey, ich will jetzt auch einen Podcast machen.
Was ist die Idee?
Ja, also genau, was diese Idee dahinter, das ist schon relativ wichtig. Und wir haben mittlerweile so eine Struktur erarbeitet. Das ist so ein Konzeptpapier. Da steht einmal drin, Zielgruppe, Mehrwert für den Hörer, Ziel des Podcasts auch, also welches persönliches Ziel oder als Unternehmen, welches Ziel habe ich mit dem Podcast? Was soll für ein Format sein? Was denn für uns auch immer noch ganz, ganz wichtig ist, irgendwie zu fragen, welche Ressourcen hast du überhaupt? Ne? Also die Vorstellungen können da sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Und ich sage das auch die letzte Zeit auch wieder häufiger gesagt, als wir vor 3 Jahren solche Gespräche geführt haben, ob nun bei einer Werbeagentur, Mediaagentur oder mit einem Podcaster, manchmal oder mit einem mit jemandem, der Podcaster werden wollte. Vor 3 Jahren mussten wir halt noch erklären, was Podcast ist. Es gab den Begriff und dieses Medium gibt es schon viel, viel länger. Aber diese Bekanntheit ist schon extrem gestiegen. Und mittlerweile kann man da schon mehr Wissen voraussetzen oder ist schon mehr Wissen vorhanden. Und das vereinfacht uns natürlich auch eine Menge. Ich glaube, wir haben da aber auch selber eine ganze Menge Arbeit rein investiert, um in gewissen Bereichen diesen Begriff und das Medium und auch die Marketingmöglichkeiten dahinter zu evangelisieren sozusagen. Auf deine Frage zurückzukommen, was ist die Idee, was steht dahinter? Ne? Sich einmal damit wirklich so einfach auch einmal alles runterzuschreiben, was man sich für Gedanken dazu gemacht hat. Ne? Also es kommen auch viele, die haben eine Idee und wollen dann einfach mal drüber sprechen. Es ist dann für uns teilweise schwierig, irgendwie so erstmal auseinander zu dividieren, was denn überhaupt schon wirklich dahinter steckt. Ne? Und das ist dann eben ganz wichtig, das irgendwie einmal zu Papier zu bringen und oder digitales Papier zu bringen. Um dann irgendwie so zu verstehen, was wirklich der Need ist auch. Jetzt einfach einen Podcast zu machen, um zu sagen, ich habe einen eigenen Podcast, das ist nicht der Mehrwert, den wir generieren wollen, sondern der Podcast soll schon einen Nutzen haben.
Ich glaube auch, dass immer die Frage dann schnell aufkommt, was macht ein Podcast denn überhaupt erfolgreich? Weil die Leute kommen dann zu uns und sagen, ja, ich möchte vor allen Dingen, dass der Podcast erfolgreich ist. Und es gibt so viele Nischen in dem Bereich noch. Also ein Angel-Podcast, sage ich mal, mit 1000 Hörern, kann ja in der Nische genauso erfolgreich sein geil. Wie ein Entertainment-Format oder ein Laber-Format mit 100.000 Hörern. Ne? Das kommt natürlich immer so krass auf die Zielgruppe an. Deswegen ist, glaube ich, dann das Nächste sozusagen die Frage der Erwartung. Also was will man damit denn erreichen dann? Also mit dem Content, den man danach macht.
Ja, das ist eigentlich das Beispiel aus dem B2B-Bereich. Also wir haben ja auch viel über Video damals noch mit Philipp gesprochen und warum würde man das machen? Und du musst ja nicht unbedingt mit super viel Reichweite loslaufen, wenn du halt B2B-Kunden hast. Da reicht ja einer, der nachher sagt, hey, kenne ich, ist genau. Super, machen wir. Und es muss nicht mal immer direkt was mit dem Produkt zu tun haben. Ja. Und ich fand es eigentlich immer total entspannt, dass wir erstmal losgerannt sind. Wir haben aber erstmal losgelegt und Michael, das, was dich natürlich auszeichnet, ist ein Antrieb, der nie ausgeht, gefühlt. Ja, immer weiter und nochmal und dann die Frage, wollen wir Heiligabend auch einen Podcast machen? Ja, natürlich machen wir Heiligabend, logisch.
Ja, aber immer montags.
Ostermontag.
Immer Montag.
Ja, klar. So. Und dieses Durchhalten, habe ich zumindest gemerkt in den letzten 2-3 Jahren, egal ob jetzt Videoproduktion oder Podcast, ist schon so eigentlich das Schwierigste von allen, aber auch gefühlt so das Ding, was es am Ende ausmacht. Wie schnell hören Podcasts wieder auf? Wie lange muss man es testen, um zu wissen, okay, das ist gut oder nicht gut?
Also was wir gerade am Anfang, wenn jemand noch eine sehr grobe Idee hat, auch versuchen oder auch sagen, genau dieses, rennt doch einfach mal los und macht das einfach mal. Nehmt auch vielleicht einfach mal einen Piloten auf, ne, damit ihr mal merkt, wie sich eure Stimme anhört, wie sich eure Idee dann wirklich auf Audio anhört. Dann können wir Feedback geben, dann könnt ihr das euren Freunden, euren Kollegen, euren Bekannten zeigen, damit die auch mal Feedback geben. Ne? Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall über die letzten 3,5 Jahre gemerkt, dass diese Regelmäßigkeit dahinter ein ganz entscheidender Faktor ist, die dann aber auch natürlich auch Herausforderungen stellt. Ne? Genauso, dann musst du halt, wenn du ein Interviewformat machst, brauchst 52 Gäste im Jahr, wenn du das wöchentlich machst. Ne? Und ich glaube, bei On the Way to New York sind wir jetzt schon deutlich darüber als im Schnitt als mehr als eine Folge pro Woche. Das ist schon auch in der Gästeakquise und in der ganzen Organisation drumherum. Das ist schon, sind schon große Herausforderungen. Und die werden, glaube ich, dann teilweise auch ein bisschen kleiner, wenn man schon mal 100 Folgen gemacht hat, weil dann kann man sich da auch ein ganz gutes Netzwerk aufbauen. Man bekommt Anfragen, man kann das irgendwie sehr viel schneller legitimieren, wieso man jemanden einladen möchte, bekommt da leichter Zugänge. Aber das, ist natürlich eine Herausforderung, aber diese Regelmäßigkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Mhm. So, und ich glaube, das ist auch für euch, um wieder so ein bisschen im Kleinen auf On the Way to New York zu kommen, ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor, ne? Dass ihr da nicht irgendwie gesagt habt nach 10 Folgen so, jetzt ist es irgendwie gerade anstrengend und wir warten jetzt mal, machen mal 3 Wochen Pause, sondern ihr habt einfach weitergemacht die ganze Zeit und das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Ja, was, wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Glück gehabt, genau, wir haben ein bisschen Glück gehabt. Wir sind, glaube ich, gerade auch auf die wieder ansteigende Podcast-Welle draufgehüpft, ne? Das war ja gerade, wo es richtig losging. Und auch das Thema New Work hat da so richtig Traktion gekriegt. Das waren so 2 Trends, die uns, glaube ich, geholfen haben. Und dann sicherlich die Regelmäßigkeit, aber natürlich dadurch, dass wir ja schon relativ schnell 4-stellig Hörer hatten, was ja heute, wenn Leute anfangen, ganz häufig nicht der Fall ist, es sei denn, sie sind sehr prominent und man kennt sie vorher, aber wenn du jetzt als also nicht so bekannter Mensch mit so einem Ding anfängst, musst du ja am Anfang auch dich durch die 10er und 100er durchkämpfen. Und da, das ist meine Erfahrung, ich habe ein paar beobachtet, die angefangen haben und dann wieder aufgehört haben. Da fehlt dann vielen Leuten die Geduld. Und ich sehe das ganz genauso, Konzi, wie dein Beispiel mit dem Angel-Podcast. Ist doch geil, wenn du 1000 Leute hast, die jede Woche kommen zu so einem Thema, da wirst du auch interessant für die Industrie. Klar, wenn du dann irgendwie relevante Content fürs Angeln hast, Leute, die angeln, so wie ich das von meinen Söhnen kenne, die haben echt Lust, Geld dafür auszugeben. Ich sehe das genauso. Also auf die Charts zu gucken, das kann man auch vielleicht nochmal was drüber mal sprechen, die Charts verstehe ich noch nicht so, also da gucke ich natürlich auch mal rein und dann sehe ich so irgendwie wie Dr. Tod, da gibt es jetzt dann 3 Folgen sind ausgestrahlt worden, total unregelmäßig, durchschnittliche Bewertung 3,5 von 50 Leuten bewertet und trotzdem hängt das Ding auf Platz 1, das verstehe ich überhaupt nicht. Und wir pendeln dann...
bei den iTunes-Charts?
Ja, bei den iTunes-Charts, ich verstehe es einfach nicht, wonach die, wie die das machen. Ich weiß irgendwie ja, mit Abos und Bewertungen, aber kann man sich da auch Plätze eigentlich erkaufen? Wisst ihr das?
Nee, leider nicht. Also aber leider
wie
im Sinne von...
Das? Wie passiert das? Wie kann so ein... Wenn du eine Durchschnittsbewertung von 3,5 hast und du hast 50 Bewertungen und du hast 3 Folgen rausgegeben und keiner weiß, wann die 4. kommt, weil es nicht regelmäßig ist und trotzdem hältst du dich auf den Top 10 Charts. Was passiert da im Hintergrund?
Ja, also... Genau wissen wir es nicht, weil der Algorithmus dahinter nicht öffentlich ist. Die Abos und der prozentuelle Zuwachs spielt eine sehr, sehr große Rolle. Bei dem Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, Dr. Tod, das ist ein sehr, sehr erfolgreiches US-Format. Da ist es Dr. Death von einem sehr großen US-Podcast-Publisher Wondery. Mhm. Das wird sogar auch als Serie verfilmt. Ob das nun bei Netflix oder Amazon Prime landet, ist, glaube ich, noch nicht klar. Und da wird es meiner Meinung nach ganz klar Plattform-Support geben in der Connection zwischen Wondery und Apple.
Ja, okay. Ne?
Aber das ist nicht der Regelfall und es ist nicht käuflich. Da gibt es generell unseres Wissens nach keinen Weg, wie man jetzt irgendwie Podcast-Plays oder Podcast-Abo sich effektiv kauft, ohne jetzt irgendwelche Fake-Plays sich zu kaufen.
Das wollen wir auf keinen Fall.
Ja.
Ist bei YouTube auch genau das Gleiche. Ne? Es gibt so einige Videos, wo wir uns auch gefragt haben, warum geht das jetzt so voll durch die Decke und irgendwann stellt sich raus, also Wochen später meistens, das Ding wurde auf der Startseite bei YouTube gefeatured und dann ploppt das auf. Also die nehmen das immer ab und zu auch mal als Feature dann raus und die Algorithmen, klar, also es sind, ich weiß nicht, hunderte von Faktoren teilweise, die das dann durchranken.
Was ist eigentlich, wenn wir noch jetzt mal in die Zukunft gucken, ne? Wir haben ja bei dem letzten OMR-Tag war eine berühmte Podcast-Firma auf der Bühne, die gerade für sehr viel Geld verkauft haben. Der Blick da über den Teich hat ja gezeigt, die sind da noch viel weiter, die Bedeutung ist noch viel höher. Was glaubt ihr, wenn ihr drüben euch umgeguckt habt, was glaubt ihr, was jetzt noch an Trends so auf uns zukommt beim Thema Podcast?
Die Firma, die du angesprochen hast, ist Gimlet Media, die von Spotify für 230 Millionen US-Dollar, glaube ich, gekauft wurden, bei einem Umsatz von 30 Millionen US-Dollar, die sie 2018 gemacht haben. Also das war schon auch ein absurder Multiple, der dahinter stand. Spotify hat insgesamt dieses Jahr schon für Akquisitionen 500 Millionen US-Dollar ausgegeben. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Das zeigt auch, wie der Markt gewachsen ist in Amerika. Da hängt, deswegen, und wir beobachten ihn sehr, sehr genau, weil es für uns eine wichtige Orientierung ist, der Markt. Da hängt der deutsche Markt noch so ein bisschen hinterher. Wir bekommen aber sehr, sehr viel positives Feedback sozusagen von Kunden, von Werbepartnern, von unseren Podcastern, von den eigenen Formaten, die wir machen. Eigentlich alle Formate steigen da regelmäßig in der Reichweite. Es gibt viele neue Sachen, die hinzukommen. Diese Bemühungen von Spotify dahinter, die merken wir auch auf den gesamten Markt in Deutschland. Es gibt aus den klassischen Medienhäusern, ob nun Gruner und Jahr, Springer oder als Konglomerat Gruner und Jahr, RTL und Bertelsmann, die da große Bestreben haben, das Thema für sich auch zu ownen und in ihren Häusern erstmal auch wirklich stark zu aktivieren. Und da gehen wir sehr stark davon aus, dass in den nächsten Jahren in Deutschland noch die Reichweite extrem wachsen wird und sich dann für alle Beteiligten in dem Business eigentlich noch neue Möglichkeiten noch öffnen werden, ob man nun produziert, vermarktet, als Agentur tätig ist. Ja, also da gehen wir noch von starkem Wachstum aus.
Cool. Vielleicht, du hast gerade RTL und Gruner und Jahr angesprochen, vielleicht können wir da noch einen kleinen Satz einschieben zum Thema Podigy, das ist ja ein technisches Portal, was, glaube ich, aus dem Bertelsmann-Konzern kommt, ne? Auf das ihr ja auch umgestiegen seid. Könnt ihr da vielleicht nochmal die Hintergründe sagen, was da die Entscheidung bei euch beflügelt hat, die als Partner zu wählen?
Also die kommen nicht aus dem Bertelsmann-Konzern. Das ist eigentlich ein Startup, das gibt es schon seit, ich meine, 2013. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Und wir sind sozusagen zu Podigy als Podcast-Hoster gewechselt mit allen unseren Formaten, die wir produzieren. Mittlerweile sind es, glaube ich, 18, 20 Formate oder so, die wir da hosten. Euers auch. Und weggegangen von Soundcloud. Das hat einfach mit den Vorzügen der Plattform zu tun. Es gibt halt einen sehr detailliert ausgearbeiteten Podcast-Player bei Podigy, der viele Funktionen bietet, die eben eine Plattform wie Soundcloud nicht bieten kann, weil sie einfach eine Musikplattform ist. Deswegen sind wir sozusagen zu einem echten Podcast-Hoster gewechselt und nicht bei dem Musik-Hoster Soundcloud geblieben. Das war auf jeden Fall eine für uns total gute Entscheidung, weil wir jetzt zum Beispiel auch das erste Mal die Möglichkeit haben, alle unsere Formate, die wir produzieren und hosten, im Überblick dort zu sehen, die Möglichkeit haben, Zahlen zu vergleichen. Das Statistikthema ist ja ein schwieriges, sage ich mal so. Also ja. Podcast-Zahlen sind immer noch schwierig zu messen. Das ist bei Podigy schon sehr gut möglich. Die haben eine direkte Anbindung an Spotify, also technische Feinheiten, die andere Plattformen eben nicht bieten, hat Podigy und deswegen sind wir gewechselt. Genau. Cool.
Ja. Und als kurze Ergänzung von mir, RTL, Bertelsmann, Gruner und Jahr und Random House, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, haben zusammen die Audio Alliance gegründet, und um dort als Medienhaus oder diese Kombination der verschiedenen Medienhäuser ihre Podcast-Bemühungen unter diesem Namen der Audio Alliance zu vereinen. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, was da kommt. Und generell glauben wir auch, dass mit den Playern, die es aktuell am Markt ist, dass es damit noch nicht gesetzt ist. Ne? Also da gehen wir davon aus, dass dann mindestens noch ein, zwei Player hinzukommen werden und auch eine relevante Rolle einnehmen werden. Ich glaube, dafür ist der Markt einfach insgesamt zu jung, um jetzt zu sagen, mit Apple Podcasts, Spotify und Co. ist es irgendwie schon gesetzt. Da gibt es verschiedene Startups, ob nun Acast oder Podimo, als zwei Startups aus Skandinavien, die auch ein gutes Funding als Startkapital haben, wo wir glauben, dass da noch eine Menge kommen wird und dass sich dadurch auch noch Bewegung im Markt verursacht wird. Ja.
Aber von uns kommt auch noch was.
Ja, da bin ich, ich fest von aus. Ich würde gerne nochmal, und ich denke, Christoph sieht es genauso, nochmal auf euch auch als Gesamtcompany kommen. Wir haben ja Philipp schon mal zu Gast gehabt.
Gib mir mal eine Sache vorher noch zum Thema Podcast, bevor wir das machen. Ja? Würde ich gleich gerne auch machen. Aber eine Sache, die hier noch reinpasst, weil für Leute, die es nicht wissen, nicht jeder liest die Zahlen, nicht jeder weiß, was die Reichweiten sind. Redet doch mal darüber, was sind denn so die reichweitenstärksten Podcasts? Wie groß sind denn so Abstände? Weißt du, dass man sagt, so bei anderen YouTube-Formaten ist ja so wirklich die Top 1% sind so riesig und danach ganz viel nichts. Also wie ist das im Podcast-Markt?
Ja, also ich glaube, was so unbestritten die Nummer 1 ist, ist immer noch Fest und Flauschig, obwohl, naja, so unbestritten vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall Fest und Flauschig, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die das Format ja schon wirklich seit Jahren einfach sehr, sehr gut und professionell veröffentlichen.
Endlich zurück aus der Sommerpause, ganz gewechselt. Wichtig, ganz wichtig.
Sie sind ja,
endlich
genau, zurück aus der Sommerpause. Bin,
sehr starke erste
ja,
Folge.
Ja, geht mir genauso. Genau, und gleich dahinter, glaube ich, so Formate, die jetzt ein bisschen neuer auch am Markt sind, zum Beispiel Gemischtes Hack, die so in ähnliche Reichweiten, glaube ich, so langsam reinrutschen. Es gibt ja nicht so richtig Zahlen für diese
grob,
Formate.
Was sind so Zahlen dann, wenn also, man sagt, das sind die größten?
Genau, also bei Fest und Flauschig schwebt immer diese 1 Million Hörer pro Folge im Raum. Spotify rückt die Zahlen auch nicht raus. Mhm. Aber das sind sicherlich so dann wirklich die Top-Podcasts. Dann gibt es relativ viele Formate, die so im Bereich, ich sag mal, zwischen 100.000 und 200.000 Hörern liegen. Das sind auch schon auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch schon die Champions League. Und dann kommen eben auch schon die angesprochenen Nischenformate oder kleinere Formate mit spezielleren Themenbereichen, die dann ein bisschen darunter liegen, genau. Aber das sind so ungefähr die Reichweiten, über die man bei Podcasts im Moment spricht, ja.
Mhm. Das heißt, mit ein paar Tausend ist man dann eben auch schon in der breiten Masse dabei, aber sagt man, okay, das ist groß genug, um legitim auch einen Podcast weiter zu pushen.
Ja, also wie gesagt, es kommt halt immer drauf an, was man damit erreichen will, ne? Also, oder was einen Podcast für einen selber erfolgreich macht als Produzenten.
Ja. Also es gibt auf jeden Fall Formate mit ein paar tausend Hörer, die aber super happy sind, weil sie wissen, in ihrer Nische, in ihrem Themenbereich, decken sie damit schon echt sehr, sehr viel ab.
Ja.
Ne? Und bei einem Podcast über Sport und Fußball, die einfach breit über Sport und Fußball sprechen und die nur wenige tausend Hörer abdecken, das würde ich sagen, ist das Potenzial nicht ausgeschöpft. Ne? Mhm. Weil die Themen so groß sind, dass man da noch viel mehr Potenzial ausschöpfen kann.
Es sei denn, es ist so ein Tennis-Borussia-Berlin-Podcast. Oder ein genau, kleiner Nischenverein. Ne? Aber es ist natürlich klar.
Ja.
Klar. Breites Thema, breites Thema.
Das heißt nicht, dass das Format dann unerfolgreich ist, aber ich glaube dann, dass das Potenzial in manchen Themenbereichen dann einfach nochmal deutlich größer ist. Und davon würden wir sagen, sind noch einige Themen offen, die wo es so viel Potenzial gibt, um da noch Formate zu kreieren, die auch sechsstellige Hörerzahlen aktivieren können.
Mhm. Was ich, und jetzt vielleicht mache ich nochmal einen zweiten Anlauf, das war gut, dass du das nochmal eben unterbrochen hast, Christoph, weil das ein wichtiges Thema war. Ich mache mal einen zweiten Anlauf jetzt über eine andere Einflugschneise. Also ich wollte gerne nochmal auf OMR als Gesamtgebilde kommen und nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, wie Podcast ja helfen kann, eigentlich so ein richtiges Medienunternehmen aufzubauen. Also das, was ich gerade im Kleinen beobachte, mit Gabor Steingart, der ja beim Handelsblatt irgendwann gegangen ist, sehr erfolgreich das Morning Briefing als Newsletter gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er den auch dann schon als Podcast hatte. Auf jeden Fall hat er ihn ja jetzt als täglichen Podcast, wochentäglich mit einer großen Redaktion dahinter. Wirklich einer der Podcasts, den ich fast jeden Tag höre, weil er so eine Viertelstunde, 20 Minuten einen da in den Tag reinbringt, mit heiterem Pessimismus, wie er heute geschrieben hat, der ja aber auch den Newsletter hat und wo man wirklich merkt, der baut da jetzt so ein Medienunternehmen draus. Also ist zumindest mein Blick. Und das habt ihr ja auch geschafft. Ihr seid ja mit OMR, mit einer Eintagesveranstaltung, die eigentlich dazu da war, Menschen in der Online-Branche Know-how zu vermitteln. Da habt ihr ein paar Aussteller dazu genommen, dann wurde es immer größer und sehr schnell habt ihr gesehen, ihr wollt eigentlich mehr sein als ein Event, weil ihr sagt, Event-Business ist alleine gefährlich, sondern ihr wollt eine integrierte Medienmarke sein, die das ganze Jahr bespielt wird und da ist Podcast eben ein wirklich integraler Bestandteil. Und das wollte ich jetzt als Einstieg nochmal nehmen in die Diskussion OMR. Wie es eigentlich für euch als Podcast-Team ist, die ihr ja ein total, also stark wachsendes, aber so ein steady Ganzjahresgeschäft macht, in so einer Organisation zu arbeiten, die quasi das ganze Jahr lang Luft holt, einmal ganz doll auspustet, dann kurz zusammensackt und dann wieder Luft holt. Also dieses auf dieses eine großartige Event geschneiderte Firma ja eigentlich ist. Wie ist das in so einem Umfeld zu arbeiten? Wie arbeitet ihr? Was für Tools nutzt ihr? Das wäre vielleicht noch so ein bisschen auch on the way to new work mal bei euch spüren. Was macht ihr? Wie arbeitet ihr?
Guck ich da, wie ihr das so starke elegant aus Mallorca raus reinspielt. Ne?
Bisschen zu lang gesappelt. Das ist das Bier. Sorry.
Also generell profitieren wir natürlich sehr von OMR als Marke, also weil wir als Marke treten immer mehr und immer häufiger als Podstars auf, aber da gibt es einfach die sehr, sehr enge Connection zu OMR, profitieren natürlich auch von dem Event und allen anderen Aktivitäten, aber was uns klar unterscheidet, ist, dass wir halt ein ganzjähriges Business haben, was uns dann natürlich auch vor Herausforderungen stellt, weil wir nach dem Festival halt nicht Pause machen können, sondern dann ist am Freitag wieder eine Folge On the Way to New Work, die veröffentlicht werden muss, zum Beispiel. Das ist für uns natürlich dann ein ganzjähriges Thema, aber müssen dann natürlich da auch in der Event-Kreation oder Produktion auch nichts machen. Das ist dann schon ein getrennter Themenbereich. Ne? Und toolsseitig hattest du noch gefragt.
Ja, wie kommuniziert ihr, wie seid ihr völlig eigentlich ein autarkes Gebilde, was selbstständig arbeitet? Ich meine, ihr tretet ja auf den Tagungen auch auf, weil ihr da ja auch eigene Produktionen dann macht. Ihr habt ja immer ein Studio vor Ort und so. Also seid ihr schon gut eingebunden. Aber ihr seid eine sehr schnell wachsende Firma, sehr junge Firma. Was nutzt ihr für Tools? Also wir haben damals, als Philipp haben wir ja vor über 2 Jahren gesprochen. Das war unser allererstes Interview, was wir gemacht haben. Wurde als zweites ausgestrahlt, aber das erste Gespräch. Deswegen kann man da vielleicht noch ein kleines Update geben. Genau.
Also was wir am meisten nutzen für die interne Organisation ist halt, ist viel über Hangout-Chats, was auch eine Funktion in der Google Cloud ist, zu kommunizieren, um da kurze Absprachewege zu halten, mit gut gepflegten Listen zu arbeiten. Wir implementieren gerade Asana als Projektmanagement-Tool. Also Asana und Trello sind, glaube ich, sehr bekannt. Wir arbeiten in der Vermarktung viel mit Pipedrive, was für uns ein wichtiges Tool ist. Mhm. Aber so wie in der Organisation mit euch ist WhatsApp halt natürlich auch ein Tool, was wir auch für viele andere Podcasts verwenden und versuchen so alles, was Meetings angeht, eher geringer zu halten, um nicht so eine Meeting-Kultur entstehen zu lassen, dass man jetzt irgendwie sagt, man trifft sich mal und schaut, wo der Termin so hinführt und am Anfang spricht man erst über das Wetter oder wie man zum Meeting gekommen ist. Also da versuchen wir von Anfang an auch bei neuen Kollegen relativ schnell so das Mindset zu schärfen, dass man versucht, diese Zeit hier effektiv zu nutzen. Genau, und dass auch alle Termine, die stattfinden, straff durchgeplant sind und man damit mit einem Plan reingeht und auch mit einem Ergebnis rausgeht. Ist uns auf jeden Fall ganz wichtig. Was wir gerne mögen, was vielleicht jetzt kein Widerspruch ist zu New Work, aber vielleicht in anderen Unternehmen anders gesehen wird, ist dieser Bereich Homeoffice. Wir mögen es gerne, dass wenn immer alle da sind und wir deswegen halt auch schnell Sachen spontan absprechen können und einfach mal schnell im Büro zurufen können, hier einmal kurz alle zuhören. Das ist jetzt hier gerade Phase und das ist gerade das Thema. Das vereinfacht uns für uns dann viele Sachen in der Absprache. Ja.
Aber ich finde das gar kein Widerspruch. Das ist... Es wird immer so synonym mit New Work gesetzt, also dass viele Leute sagen, ja, wir wollen New Work, wir wollen von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Also bei uns ist es eher Teil zum Beispiel der gewachsenen Firmenkultur, dass es so ist. Mich nervt es dann manchmal und dann muss ich mich fragen, warum nervt es mich jetzt eigentlich, dass um 11 Uhr keiner da ist? Mhm. So, und dann muss ich natürlich feststellen, ja, das nervt mich, weil ich natürlich von zu Hause anders geprägt bin. Ich kenne das morgens im Büro und so weiter. So, und dann lege ich das auch wieder ab, weil ich weiß, jeder hat halt seinen Verantwortungsbereich und es fallen halt keine Termine aus. Und ich denke, okay, es funktioniert trotzdem. Dennoch, bei euch ist eine spezielle Atmosphäre. Also wenn wir reinkommen, ist immer irgendwie lustig, fröhlich, die Leute sind da, dann gibt es mal ein Stand-Up-Meeting. Das ist schon speziell und sehr cool und ich kann Michael auch noch verstehen, der sagt, eigentlich von außen denkt man so, hey, ein großes Event und was macht man danach, wie kriegt man das organisiert, das ist ja schon trotzdem ein Brett drumherum. Es ist einfach so, ihr habt für einen Tag, jetzt mal abgesehen von Podstars, trotzdem hunderte von Helfern, dann geht die Organisation wieder runter, dann geht sie wieder rauf und Tausende. Was mich mal interessieren würde, ist das, was man, Entschuldigung, ich versuche jetzt keine...
ist so. Ne,
also ich versuche mich korrekt... ja, ist ja richtig. So. Ich habe die Zahlen nicht präsent. Was ich fragen will ist, was ist das zwischen den Zeilen? Wo habt ihr zwischen den Zeilen, wo man merkt, hier, die Energie geben wir rein, das ist Teil der Organisation, Dinge, die man nicht sieht, wo man sagt, okay, das macht es besonders, diese Kleinigkeiten.
Also ich glaube, wo wir jetzt, also ist es jetzt auf Podstars bezogen, auf OMR bezogen die Frage?
Ihr arbeitet in diesem Gesamtkontext. Mhm. Und dieser Gesamtkontext hat so eine gewisse Ausstrahlung, Wirkung, Anziehungskraft. Der hat schon, das ist so. Also das ist insgesamt ist es ja gewachsen. Podstars ist gewachsen, ja. OMR ist gewachsen. Mhm. Das heißt, es hat irgendwie eine gewisse Gravitation, dass Leute sagen, hey, da will ich hin.
Also ich glaube, was man übertragen kann, sowohl als für Podstars als auch für OMR, ist, beziehungsweise einmal kurz vorab, es gibt bei uns verschiedene Teams in der OMR-Struktur, die quasi autark arbeiten. Mhm. Das ist einmal ein wichtiger Faktor, glaube ich, um das zu verstehen, die halt nicht an diesem Event gar nicht so aktiv beteiligt sind. Ne? Aber was dann wiederum wichtig ist, wir sitzen hier alle auf einem Flur. Ne? Und es ist wirklich ein Flur, es gibt keine weitere Etage. Es gibt diesen Faktor, dass immer alle da sind. Das heißt, diese Connection bleibt einfach sehr, sehr eng. Wir versuchen, Konzi und ich versuchen bei unserer Personalentscheidung, ich glaube, das kann man auf die anderen Teams auch sehr einfach übertragen, dass alle, die hier arbeiten, die gleiche Vision haben, die gleiche Vorstellung haben und auch alles verstehen, was wir machen. Was je größer wir werden, gar nicht so einfach ist, was auch zunehmend eine Herausforderung wird. Aber dafür definieren wir dann Vision und Mission, diese Geschichten, um das einmal jedem zu verstehen zu geben. Und wir möchten auch, dass der Programmierer oder auch die Frauen aus der Buchhaltung oder auch unsere Putzkolonne sozusagen, die hier zwei, dreimal die Woche durchgeht, dass die genau verstehen, was OMR ist und versuchen dann halt, wie du sagst, mit lustig und irgendwie gute Laune, die halt auch mit abzuholen. Ne? Mhm. Jeder Paketbote, der bei uns vorbeikommt, kommt ein Red Bull oder ein Gerotschein in die Hand gedrückt, damit er hier mit einem Lächeln rausgeht. So, ne? Cool. Und das ist dann halt so ein bisschen Firmen-DNA, das halt zu verbinden. Und ich glaube, das macht uns das auch besonders. Was da auch so zur Teamfindung, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist, wir machen einmal im Jahr ein Strategie-Meeting, intern wird es Klassenreise genannt, da sind wir fast 4 Tage unterwegs, alle zusammen. 2 Tage sind verpflichtend und aber auch ein bisschen Arbeit. Die anderen 2 Tage sind dann eher spaßig. Oder ein bisschen vorher ist auch schon spaßig. Aber das created natürlich nochmal einen ganz großen Value an Teamzugehörigkeit und irgendwie so auch diese Kreation eines gemeinsamen Mindsets. Mhm. Und das zieht sich dann, glaube ich, einmal über OMR und dann auch im Speziellen in den einzelnen Teams. In den einzelnen Teams wollen wir auch, was ich dann auch ganz wichtig finde, jetzt wird ein langer Monolog, aber was ich dann auch ganz wichtig finde, ist, dass es auch in den einzelnen autarken Teams eine gewisse eigene Identifikation gibt, aber niemals vergessen wird, wozu OMR halt gesamt tätig ist. Aber ich glaube, diese eigene Identifikation ist trotzdem wichtig, um sich nicht bei 80 Personen und bald sind wir vermutlich 100 irgendwie verloren zu fühlen. Ne?
Ja, mhm. Cool.
Das gibt ein gutes Gesamtbild.
Sehr schön.
Ja, ich bin zwar nicht der Paketbote, aber mein Bier ist leer.
Nein. Vielleicht sollten wir noch einmal auffüllen gleich.
Wir sollten noch mal nachlegen. Es ist ja ein Abendmeeting, weißt du, wir hören das jetzt Montagmorgens und denken sich, Kaffee. Nein, es ist ein Abendmeeting, wir sitzen hier entspannt zusammen.
Ist auch ganz wichtig, dass ihr noch dran denkt, ich schicke euch das gleich rüber, dass ich dann auch morgen einen Mixdown habe, dass ich dann auch gleich ein bisschen Mixen machen kann. Ne?
Ich würde, abgesehen trotzdem von Michael, schießt du noch mal nach? Also hast du gerade noch irgendwas, was dir brennt jetzt zum Thema Orga?
Nee, alles gut. Fand ich cool geantwortet, fand ich sehr gut.
Also, ich weiß, wir kriegen die Fragen dauernd und vielleicht langweilen sie uns, aber wir haben uns lange mit Technik, Audio, Aufnahmen und so weiter auseinandergesetzt. Und ganz ehrlich, es ist nicht langweilig, es ist ein hochinteressanter Bereich, wir haben alles getestet, was geht.
Ja, ja.
Und ich finde, wir sollten einfach mal hier ganz ehrlich die Wahrheit erzählen, wie wir uns jetzt rangetastet haben, was wir machen und wie wir uns hier battlen um die Aufnahmetechnik.
Du bist ja ein Fan von Funkstrecken. Ne?
Ja.
Das weiß man ja.
Ich bin Fan von Freiheit genau. Und die Funkstrecke gibt mir die Freiheit, mich zu bewegen.
Nee, ist in Ordnung. Also tatsächlich, wir sitzen ja gerade in unserem ganz neuen Studio, was wir hier gebaut haben.
Was gigantisch geil ist, ja.
Das ist jetzt endlich mal ein bisschen mit mehr Platz. Vielleicht der ein oder andere, der OMR kennt diese kleine Kabine, die wir hier auf dem Flur eigentlich immer haben. Die Sauna. Das wird hoffentlich jetzt hier besser. Und wir haben uns hier auch tatsächlich ganz fest vorgenommen, dass dieses Studio niemals fertig sein wird. Das heißt, wir werden die ganze Zeit weiter versuchen, neue Technik zu finden, die den Sound noch besser macht, die vielleicht auch noch cooler aussieht. Es können auch Möbel sein, die vielleicht noch besser hier reinpassen. Und ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Teil auch von Podstars und OMR, dass alles nie richtig fertig ist oder dass es halt immer am Anfang ist und wir immer die ganze Zeit an etwas arbeiten sozusagen. Und das haben wir, glaube ich, bis aufs Studio runtergebrochen und sozusagen überträgt sich das dann ja eigentlich auch auf eure Technik. Denn wir werden auch immer neue Empfehlungen für euch haben, was euer Setup angeht und hoffen, da irgendwie den Input zu geben. Aber ich glaube, musst du mal sagen, wir haben ja eigentlich schon auch so ein bisschen unterschiedliche Ansichten sozusagen von dem Setup, was ihr da so habt.
Also wir, okay, also bauen wir mal auf. Also wir haben angefangen mit dem Bügelmikrofon.
Genau.
Mit
den Schuhen, ich oute mich jetzt. Ich sitze heute hier mit
Bügelmikrofon. Du benutzt das gerade. Faule Socke. Aber
wir
das
werden,
ist okay.
Das, wir werden das Klackern hören am Ende in der Aufnahme.
Ich halte meinen Kopf so zu
plaudern. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis Michael das damit umgehen konnte. Ja, also das, aber mittlerweile...
Michael, hast du schön laut gedreht?
Ich habe schön laut gedreht. 7-8, das sollte reichen, oder? Oh scheiße, nur 7-8, das reicht nicht.
Ich glaube, die Grundunterscheidung ist, wir haben eben ein Format, was unterwegs ist. Also mir war es immer wichtig, man kann es in die Hosentasche packen, beziehungsweise zumindest mal in den Rucksack oder in so ein kleines Kästchen. Und ich kriege es halt wirklich in irgendeine Tasche mit dazu gepackt, ohne dass es ein Problem ist. Hier sitzen wir im Studio, was natürlich geil ist. Der Sound ist gigantisch. Wir haben aber auch Headphones auf. Und ich weiß, wir haben Gäste, die reden dann manchmal nach links, manchmal nach rechts. Dann sind die irritiert, weil sie sich selber hören. Und bei uns vom Format her, Michael, das kannst du ja nochmal spiegeln, ich habe so das Gefühl, dass irgendwann die Gäste nach so ein paar Minuten, vielleicht auch mal 10, 20 Minuten, das Gefühl haben, sie quatschen mit einem Kumpel und sind nicht im Podcast. Und dann kommen einfach so Themen, wo wir sagen, boah, krass. So, das wollten wir nicht nehmen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen unterwegs so mobil bleiben. Das hier finde ich ein mega Studio-Setup. Das werden wir im Büro so spiegeln, dass wir da auch mal aufnehmen können. Falls meine Leute es jetzt hören, jetzt wisst ihr, wir kriegen einen Podcast-Raum. Und das mobile Setup, da haben wir ausprobiert, eben diese Bügelmikrofone. Und wir haben jetzt diese Shure, wir haben Sennheiser AVX Video, Funkstrecken eigentlich, Video. Und dich stört ja immer, dass sie so viel Hintergrundgeräusche mit aufnehmen. Ich finde die ja schon recht knackig gut für unterwegs. Ja. Die Dinge sind echt verlässlich.
Ja, das stimmt wohl. Also ich glaube mittlerweile, da haben wir natürlich auch mittlerweile unsere Audio-Producer Chris und Jo, die dann einen viel besseren Überblick haben. Also man muss ja ehrlicherweise auch dazu sagen, als wir zusammen diesen Podcast gestartet haben, da waren Vincent und ich noch alleine und ich habe zwar mal ein bisschen beim Radio gearbeitet, aber so richtig auskennt tue ich mich eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt haben wir da natürlich...
Souveränität bei völliger Ahnungslosigkeit.
Genau. Und Mikrofonempfehlungen auch bei völliger Ahnungslosigkeit. Nein, also wir haben natürlich da mittlerweile mit Chris und Jo Leute am Start, die da viel tiefer drin sind in dem Thema und ich glaube auch ein viel besseres Ohr für das haben, was dann am Ende da beim Hörer landet.
Aber genau, aber was man vielleicht sagen kann, wenn man unterwegs aufnimmt, baut man sich halt selber immer ein bisschen Fehlerquellen ein. Und ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren es sehr gut optimiert, aber es heißt auch nicht, dass es immer fehlerfrei bleibt. Aber ich glaube, unsere Motivation dahinter ist schon immer das bestmögliche Audioprodukt dann sozusagen abzuliefern.
Ja, also völlig verständlich. Ich glaube, wir haben nur, Michael, wir hatten eine Folge mal, aber da waren auch keine Mikros dabei. Nee, wir keine Folge ist dabei, die wir nicht senden konnten am Ende. Also irgendwie ging es dann immer, auch wenn mal irgendwie ein Klopfen oder irgendwas drin war.
Selbst die aus dem Flugzeug, muss man dazu sagen.
Die war cool. Ja. Das waren die Sennheiser. Ja. Das waren die Sennheiser. Stimmt, das war im Flugzeug.
Ich habe neulich, ich habe neulich eine Folge aufgenommen und da hat mein Gast, ein berühmter Chef einer Hamburger sehr großen Digitalagentur, hat dann gesagt, pass auf, ich habe die Technik hier, ich nehme auf, weil er wollte es auch intern dann für seine Leute als Video nutzen. Und schön nach der Hälfte sind die Mikros ausgefallen, also können wir schön nochmal neu aufnehmen. Also es passiert den Allerbesten und deswegen alles easy. Ich glaube, eine Folge musste ich neu aufnehmen mit Chan. Ich habe ja nur das Zoom mit den zwei.
Da waren aber die Mikros nicht dabei. Da hast du es in die Mitte gestellt.
Da hast du es in die Mitte gestellt und es war scheiße, genau. Und das Schöne ist aber, manchmal, wenn man ein Gespräch zum zweiten Mal führt, dann wird es auch noch besser, weil du einfach noch andere Ansatzpunkte hast, weil du mal anders nachfragen kannst. Also alles gut.
Das Schöne am Podcast ist ja eigentlich auch wirklich, dass es eben nicht perfekt sein muss. Ne? Man soll als Hörer eben eher so das Gefühl haben, dass man mit euch zusammen am Tisch sitzt irgendwo oder still in der Ecke und lauscht dem Gespräch, was ihr da führt. Und wir sagen es ja auch immer den Podcastern, die irgendwie neu anfangen, diese ganzen Ms und Es, die halt da so kommen, lasst sie halt drin, weil so spricht man halt. Und es muss kein glatt geschnittenes Radio-Feature sein. Das will keiner hören. Und jedenfalls nicht im Podcast-Bereich.
Ja. Deswegen.
Jetzt müssen wir uns noch über eine Sache outen, Michael. Wir haben seit Jahren keine Weihnachtsfeier und kein Sommerfest organisiert. Das war immer.
Ja, das müssen wir jetzt machen.
Und wir wollten euren gewonnenen New Work Award wollten wir feiern. Ihr habt den letztes Jahr gewonnen, oder? Vorletztes
Jahr? Die Top 10 Liste beim Spiegel. 10 beste Podcasts Deutschlands. Wir auf Platz 6, Fest und Flauschig auf Platz 8. Hallo?
Was haltet ihr davon, wenn wir wir machen zusammen eine Feier und wir laden noch irgendwie Anzahl X von Zuhörern mit ein,
die sich
dann bewerben können. First come, first serve, dass wir sagen, die Butze ist voll, das Bier muss ja weg, was hier ist. Ihr habt ja alles im Überfluss, Red Bull, Wasser, Bier.
Ja.
So, wie wäre die Idee?
Echt gut.
Oder machen wir es anstatt Sommer- oder Weihnachtsfeier, machen wir eine Herbstfeier.
Herbstfest.
Sehr gut.
Hervorragend.
Wir sorgen fürs Futter.
Ich glaube, wir müssen da nur sehr schnell einen Termin festlegen.
Genau.
Damit das auch steht.
Ja.
Du hast uns beide jetzt ja quasi im Call.
Ja.
Sehr
gut. Ja.
Also das ist leider so ein Running-Ding bei uns. So. Aber okay, hiermit versprochen, wir machen das und wir machen es offen für Anzahl X an Leuten. Die
das können wir nochmal besprechen.
Sehr gut, sehr gerne. Ja.
Jo,
ja.
Cool.
Großartig.
Männer.
Ich habe was gelernt über unsere Zusammenarbeit, das war gut. Wir sollten das öfters machen. Wir müssen ja nicht alles jedes Mal senden, aber uns sehen ist eine ganz gute Sache. Insofern vielen Dank, dass ihr so spontan mit dabei wart.
Ja, ich danke euch auch.
Und was würdet ihr uns noch mit auf den Weg geben? Was sollten wir im Blick haben, um vielleicht on the way to New Work mit ein bisschen Make-up, Fresh-up, Facelift, however you want to call it.
Das ist geil.
Frisch halten.
Ich würde ein Buch schreiben.
Scheiße.
Oh, das war sehr gut. Sehr gut.
Oh, ich bin gerade dran, ich schreibe hier auf Mallorca wieder. Das Buch geben. Es wird es geben.
Oh Gott.
Ja. Also, würde es fast ein bisschen ernster halten. Aber Buchschreiben ist ja tatsächlich einfach ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube schon, dass man damit auch in der heutigen Zeit noch eine Relevanz bekommt.
Definitiv.
Um vielleicht sich mal bei Lanz einladen zu lassen. Da sehe ich durchaus Potenzial mit einem Thema.
Cool. Zu Lanz.
Aber das müsste.
Erst Buch, dann Lanz.
Dass da eine ganze Menge Arbeit hintersteckt. Aber sowieso vielen Dank, dass wir hier überhaupt sprechen durften. Das freut uns natürlich sehr. Und ich glaube, was ihr ja schon geschafft habt, ist auch so ein Thema New Work, was ja auch übergeordnet funktioniert, nicht nur für Digital Business und Digital Marketing, sondern auch für Industrie 4.0 und Mittelstand und alles, das halt sehr, sehr gut zu etablieren. Und ich glaube, dass man sich jetzt gar nicht eine Idee hier jetzt so aus der Rippe schneiden muss, wenn man das so sagt, sondern eher so diesen Antrieb, den ihr in den letzten zweieinhalb Jahre hattet, wenn ihr den beibehaltet und wir uns vielleicht alle quartalsweise, alle halbe Jahre mal treffen, um mal zu checken, hier, was sind die Vorstellungen, was sind neue Entwicklungen, dann sehe ich da, mache ich mir da null Sorgen, dass das Format irgendwie alt wird, sondern also im negativen Sinne alt wird, sondern hoffentlich im positiven Sinne alt wird, dass es noch sehr, sehr viele Folgen gibt und vom Content her immer noch neu und interessant wird.
Ich habe auch eine letzte Frage noch.
Thema On the Way to New York beschäftigen wollen. Ja.
Yep. Letzte Frage. Ihr dürft euch jetzt jeder einen Gast wünschen, den wir versuchen dann zu kriegen. Halbwegs realistisch. Aber anspruchsvoll.
Die Pause müssen wir rausschneiden.
Werde ich dann
aber, eisenhart drin. Ich kann die ja schon mal mit dem Werbeblock überbrücken.
Ich habe
ich habe
eine Idee, wo du mir helfen
Verhandler.
Kannst.
Lass
erstmal Vince, sind jetzt so hart am Grübeln, Jungs. Genau. Warte. Ja. Jetzt erstmal.
Aber Vince, ich fand den Verhandler übrigens sehr, sehr geil.
Ja. Schranner, Matthias.
Ja, der war sehr, sehr geil. Also mir fallen so viele ein, aber irgendwie hattet ihr auch alle schon welche aus dem Bereich. Und ich will jetzt auch keinen vorschlagen, der jetzt gerade vor kurzem im OMR-Podcast war. Das ist dann auch so ein bisschen...
Wie viele Folgen hattet ihr jetzt? 100, über 140?
150.
50 irgendwas.
Ja. Also dann mache ich mal weiter. Dann Vince, ich glaube, du solltest mir mal überlegen, wir beide mal überlegen, ob wir nicht aus dem Towers-Umfeld mal den einen oder anderen finden, weil...
Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden.
Also Towers, Hamburg Towers, Basketball.
Ah. Ne? Ja, sehr gerne.
Den Macher, also den Gottvater auf Hamburg Towers.
Aus Hamburg.
Ich finde das so großartig, was die machen, und würde mich wahnsinnig interessieren, wie das Projekt eigentlich gestartet, entstanden ist. Vielleicht, Vince, machst du dann Podcast-Takeover, weil Christoph findet Basketball nur so mittel, und dann machen wir den mal zusammen.
Oh, das finde ich sehr gut.
Zack, hat er mich elegant rausgeschanzt. Boom, so schnell ist man abserviert.
Aber nach und nach, er macht das ganz gut.
Ja, er ist total geschickt.
Du bist meine erste Liebe.
Du sitzt auf einer Insel, ne? Nicht wir.
Aber die erste Liebe ist ja nicht die, muss ja nicht unbedingt ewig halten. Ja,
das ist so.
Ab und zu mal flirten ist erlaubt. Was sagst du dazu, Vince? Bist du dabei?
Ich bin dabei.
Super.
Konsti, dann machen wir einen zusammen.
Verschieben wir uns das Basketball-Austausch auf die Folge. Sehr cool.
Konsti, wen wollen wir reinnehmen?
Irgendwie von Sennheiser oder irgendwie den Vorstand.
Geil.
Sehr geil.
Wie richtig gut.
Das ist doch gut, oder?
So machen wir es.
Dann reden wir, ob Funkstrecke oder nicht.
Geile Idee, genau, dann kleben wir das Thema Funkstrecke ein für alle Mal.
Genau, super. So machen wir es.
Sehr schön.
Alles klar, Jungs.
Ihr Lieben,
trinkt noch ein Bier auf mich.
Danke für das Bier, danke für den geilen Abend. Wir trinken einen mit und
over and out.
Vielen Dank.
Danke euch. Ja, ciao, bis bald.